Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Herzlich willkommen zu einer alte Schule Sonderausgabe. Nein, es ist nicht schon wieder Donnerstag, aber Anfang der Woche ist ja bekannt geworden, dass Ferdinand Piëch am vergangenen Sonntag, den 25. August, leider überraschend verstorben ist. Und das hat uns dazu veranlasst, sein Leben und Wirken hiermit ein bisschen zu würdigen, denn mit ihm geht eine der beeindruckendsten Autopersönlichkeiten weltweit. Ferdinand Piëch war nicht nur ein genialer Konstrukteur und Entwickler, sondern auch ein großer Visionär und Automobilmanager. Natürlich wäre es fantastisch gewesen, wenn ich ihn für diesen Podcast hätte gewinnen können. Und natürlich habe ich es auch seit fast einem Jahr versucht, aber seit längerem schon war zu hören, dass er gesundheitlich nicht mehr ganz so gut beieinander gewesen sein soll. Und so ist mir diese Ehre leider verwehrt geblieben. Aber es gibt natürlich unzählige Menschen, die mit ihm beruflich zu tun hatten und seine Genialität hautnah miterleben durften. Und mit vielen von ihnen habe ich ja bereits für die alte Schule Interviews geführt. Viele davon sind noch nicht veröffentlicht worden und darum lasse ich jetzt hier einige Wegbegleiter von Ferdinand Piëch zu Wort kommen. Bei allen Lobpreisungen eines vorab, natürlich war Piëch mehr als umstritten und hat einen eher unterkühlten und harten Managementstil gepflegt. Und je höher man in der Hierarchie aufstieg und je näher man ihm kam, desto dünner wurde die Luft, was zahlreiche Manager, Ingenieure und andere Mitarbeiter von ihm schmerzhaft zu spüren bekommen haben. Aus diesem Stil, bei dem Kritik oder andere Meinungen eher unerwünscht waren, hat sich ja nicht zuletzt auch der VW-Abgasskandal entwickelt. Aber das soll heute nicht unser Thema sein, denn wir behandeln die gute alte Zeit und da hat er uns ja einige tolle Autos und Konstruktionen beschert. Als Enkel von Porsche-Gründer Ferdinand Porsche ist seine Faszination für Autos schon früh geweckt worden und nach einem Maschinenbaustudium in Zürich begann er 1963 seine Karriere bei der Porsche KG in Zuffenhausen, wo er ab 1965 die Entwicklungsabteilung geleitet hat. Einer der ersten Auszubildenden der Firma Porsche und damaliger Kollege von Ferdinand Piëch ist Herbert Linge. Dessen Geschichte hört ihr hier demnächst auch noch ausführlich und er erinnert sich an die Zusammenarbeit mit Ferdinand Piëch.
Er war Versuchsleiter. Und für mich war der Piëch ein super Techniker. Er hat die Gedanken und Vorstellungen vom Piëch in technischer Hinsicht, die waren immer Jahre voraus. Da konnte man manchmal gedanklich überhaupt nicht mitfolgen, was er jetzt sich vorstellt oder was das geben soll und so weiter. Wo er schon ganz klare Vorstellungen hat und die auch sich nicht gescheut hat, die seine Mitarbeiter oder Ingenieure zu sagen, so und so will ich das haben und es geht. Und es kam ihm gelegen, dass wir hier alle Möglichkeiten hatten, auch die ganzen Gussacher. Das war ja eine Mannschaft mit 6 Leuten in der Gießerei. Die haben Felge gemacht und wir gingen zu den Felgenherstellern, wenn die gesagt haben, das geht nicht. Haben die gesagt, hier, ist doch eine, wir haben doch eine.
Wir können es, wenn wir hier sehen. Ja.
Wir müssen sehen, wie das hinkriegt.
Sie haben eben schon so ein bisschen gesagt, Ferdinand Piëch war ein fanatischer Techniker auch. Wie war der sonst so als Chef für Sie? War das ja angenehm oder hat man schon sehr Respekt vor ihm gehabt?
Ja gut, wir hatten schon Respekt. Aber wir haben ja dann relativ schnell, war ja festzustellen, dass er sehr Technik. Absolut ein Top-Techniker ist und da konnte man ihm kein X für U vormachen. Mhm. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir auf seine Vorschläge oder so immer sehr reserviert eingegangen sind, auch wenn wir im ersten Moment nicht so richtig vielleicht wussten, was jetzt daraus werden soll und ob das überhaupt der richtige Weg ist. Ne? Aber man hat das Vertrauen gehabt, dass er meist da richtig liegt und mit wenig Änderungen auch ist. Und er war natürlich auch, was Termine betrifft und solche Dinge, er war unnachgiebig. Gell? Er konnte natürlich schon ein unangenehmer Chef sein. Zeitdruck war für ihn kein Fremdwort.
Das ist öfter mal eine Nachtschicht einlegen. Ja. Irgendwann kam er ja ums Eck mit der Idee für den 917. Und ich weiß ja. Im Nachhinein, er hat alles auf eine Karte gesetzt eigentlich. Sowohl finanziell, technisch. Also wahrscheinlich, wenn das nicht funktioniert hätte, wäre es das mit seiner Karriere vielleicht gewesen. Ne? So behauptet er es zumindest.
Ja, also dieses Projekt 917, die also dieses, sagen wir jetzt mal, der super Sportwagen für die Sportwagen-Weltmeisterschaft geplant war, das war natürlich ein unheimlicher, riskanter Schritt. Denn die ganzen anderen Firmen, die damals in der Weltmeisterschaft zeitweise mit Unterschied mitgefahren sind, von Ford bis Jaguar, Ferrari, Maserati, die ganzen Weltfirmen haben sich ja irgendwie mal beteiligt in der Weltmeisterschaft. Und dort ein Auto zu bauen, das alles, das überflügelt, das war schon ein harter Schritt und war vor allem zeitlich. Und was etwas ganz Schlimmes war, dass die Sportbehörde auch für diese Klasse, wir haben das noch verstanden bei den Klassen bis, was weiß ich, 2 Liter Hubraum und so, die von der Serie abgeleitet sind und so, dass da ein gewisses Stückzahl gebaut wird, bevor sie die Genehmigung bekommt, um die Weltmeisterschaft mitzufahren. Mhm. Aber von Autos, die ausschließlich für Rennen gebaut werden, ja. 25 Stück zu verlangen, wo kein Mensch eine Vorstellung hatte, was das kostet, das war meiner Meinung nach ein unmögliches Reglement, das damals aufgestellt wurde. Und das hätte um ein Haar auch dazu geführt, dass das Projekt nicht gemacht wurde. Also ich glaube, ist meine Meinung, dass der Herr Porsche es aus wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten nicht entschieden hätte allein. Sondern es hat der Herr Piech mit seiner Mutter, die ja die graue Eminenz im Hause war, ja. Ne, wie die das Projekt abgesegnet hat, dann war eigentlich der Weg frei, um anzufangen.
Tja, der Porsche 917, der Übersportwagen, der dieses Jahr sein 50. Bühnenjubiläum feiert, war nach eigenen Angaben sein größtes Risiko, das Ferdinand Piëch in seiner beruflichen Laufbahn eingegangen ist. Und es sah anfänglich wirklich nicht danach aus, dass es mal ein so großer Erfolg werden würde. Das Auto galt als unfahrbar und die damaligen Rennfahrer und Kunden haben den perfekten Porsche 908 bevorzugt, der viel leichter zu handeln und dadurch auch schneller war. Kurt Ahrens und Willi Kausen, das waren wahrscheinlich die Rennfahrer, die den größten Anteil an der Fahrentwicklung des 917 beigetragen haben. Der furchtlose Braunschweiger Kurt Ahrens erinnert sich an die ersten Testfahrten auf dem Salzburgring.
Da ich ja ein Neuling war und viele Erfahrung durch meine Formel 2 hatte, hat man gesagt, Herr Ahrens, wir haben ein Auto, wir sind im damaligen Österreichring. Können Sie 8 Tage uns zur Verfügung stellen, um zu testen? Mhm. Und da habe ich gesagt, oh, Porsche testen, ist in Ordnung. Dann bin ich dorthin gekommen und habe dieses Ding erstmal gesehen. Respekt, war ein Bulle. Aber ich dachte mir, wenn Porsche so ein Auto baut, kann es ja kein Murks sein. Also nicht, dass das Ding rechts und links da abweicht. So, dann sind wir gefahren, ungefähr 4-5 Tage. Und in dem alten Österreichring war nach Start und Ziel eine Bergkuppe. Und bei dieser Bergkuppe ist jedes Mal, mussten wir einen Gang zurückschalten, drüber gefahren und das Heck ist leicht geworden. Man konnte also nicht voll rüber, da hätten die Räder gedreht, wir wären noch hochgegangen. Und um dieses auszumerzen, hat man nach 4 Tagen überlegt, was können wir tun. Wir müssen hinten das Heck stabilisieren mit einer Aluminiumplatte. Und ich sage immer, auf die Idee der Aluminiumplatte bin ich gekommen. Weil ich weiß genau, ich habe gesagt, ich bin ja ehemaliger Schrotthändler, nun geht doch mal nach Knittelfeld, holt vom Baumarkt eine Platte und nietet die drauf. Also, dann kam die Aluminiumplatte drauf. Ahrens, jetzt los. Und ich sage dir, nach 2 Runden hatte ich so ein Grinsen auf der Lippe. Ich fuhr Vollgas über den Kuppel rüber. Und ich komme an die Box, ich sage, Herr Falk, ich sage, das Ding geht. Da sagt Herr Ahrens, Sie waren 4 Sekunden schneller in einer Runde.
4 Sekunden, Welten.
Welten.
Welten. Also Zeiten, die damals unvorstellbar waren auf dem Österreichring.
Der Herr Bott ans Telefon, Herr Piëch, ja, Herr Bott. Herr Piëch, was wollen Sie hören? Eine gute oder eine schlechte Nachricht? Ist mir egal, erzähle. Ja. Also, das Auto ist 4 Sekunden schneller. Aber es sieht hässlich aus.
Und auch der Aachener Willi Kausen ist im 917 hunderte Runden über die Teststrecke in Weissach gefahren. Übrigens einer der Rennfahrer, der es wie kaum ein zweiter verstanden hat, den Ingenieuren genaues Feedback über Änderungen am Fahrzeug und deren Auswirkungen zu geben, weshalb Ferdinand Piëch ein großer Fan von ihm war und Kausen gerne nach seiner Meinung gefragt hat. Das hat für die Ingenieure häufiger mal Nachtarbeit bedeutet, wie sich Willi Kausen erinnert.
Ich habe also tolles Verhältnis gehabt, weil er war auch, er hat auch verstanden, ich musste also ja oft zu ihm nach Zuffenhausen. Mhm. Ich war ein Verfechter von sehr hartem Bremspedal. Das lag daran, dass ich so klein bin. Und wenn das weich wurde, war mein rechtes Bein nicht lang genug. Das war.
Okay.
Und dann haben wir probiert mit ATS und alle Brems, Gerling und alles, was es da gab. Ich sage, tu das alles nicht. Bin ich mal dazu von Hause, sagt er. Der hat ja nicht viel gesprochen. Ne? Nee. Komm ich da rein, sagt er. Die Bremse todet immer noch nicht? Nee, sag ich. Okay. Und das war es. Mehr hat er nicht gesagt. Sondern es kann ich aber seine Sekretärin. Und dann sagt er, nee, ist vorbei schon. Mehr redet er nicht. So, bin ich dann raus. Komm in Weissach an. Du fuhrst ja jetzt von Zuffenhausen nach Weissach mit dem Dienstfahrzeug rennen. Durch die Dörfer. Die wussten, da kommen die Ex-Rennfahrer oder die richtigen Rennfahrer. Alles lief von der Straße. So, jetzt war ich in ein paar Minuten wieder in Weissach. Steht der Mimmler, der Meister, da und sagt zu mir, du Ochse, so, was willst du jetzt? Jetzt können wir Tag und Nacht arbeiten. Jetzt können wir Bremsen machen. Ja, wie sag ich, was kann ich denn dafür? Ja, du hast doch mein Piëch. Da hat er gesagt, so, jetzt bin ich es leid. Jetzt werden eigene Bremszangen gemacht. Da hat er in der Gießerei, da ist ja diese
das gezackte Bremse mit den Kühlungen,
exakt,
mit den Kühlrippen, ne?
Der ist da geboren worden. Weil ich gesagt habe, der tut das alles nicht. Und der war rasend im Sack. Klar, sofort, ja. Ausgangssperre, nix, Tag und Nacht, Gießerei, wurde gegossen. Dann waren die fertig, fuhr ich und lachte natürlich über beide Backen. So, jetzt haben wir richtig die Bremse.
Das ist unglaublich, ne? Was der für eine Energie aufgebracht hat oder was der für eine Energie seinen Leuten eingeimpft hat.
Unvorstellbar.
Und gesagt hat, die Bremse funktioniert, wir machen es jetzt besser.
Ja, das muss man sich mal vorstellen.
Die ist dann einfach gemacht
worden. Man wusste auch, was er machen soll. Der hat ja die Unterlagen bekommen, die Ingenieure ihm gegeben haben und hat gesagt, der Kausen redet immer von einer weichen Bremse. Dann sind die Sättel aufgegangen, das ist das alles weggegangen. Und dann hat er gesagt, das ist alles vorbei jetzt. Jetzt wird das neu gemacht. Und dann werden richtige Brücken, richtige Sättel. Und dann tat das Ding es.
Auch einer, der als Rennfahrer große Erfolge gefeiert und unter der Woche auch so bei Porsche in vielen Positionen gearbeitet hat, ist ja Jürgen Barth. Ich habe ihn nach seinem Lieblingsrennwagen über all die Jahrzehnte gefragt und er begründet seine Wahl auch eng mit dem Einfallsreichtum von Ferdinand Piëch.
Gut, das Favoritenauto auf jeden Fall für mich, der 98-3, weil diese Idee von dem Professor Piëch, den Fahrer möglichst weit vorne zu haben, den Motor ganz in der Mitte, Getriebe auch in der Mitte und die extreme Verteilung mit den Tanks rechts und so weiter, weil die meisten Rennstrecken rechts rumgehen, ist für mich immer noch das ideale Auto, weil der ließ sich fahren wie ein Go-Kart. Und ob wir nur am Anfang mit dem 3-Liter 8-Zylinder-Motor mit 360 PS fahren oder dann auch mit dem Turbo, der so 520, 530 hatte, das ideale Auto. Aber, was ich schon vorher sagte, man musste aufpassen. Man musste aufs Getriebe aufpassen und man musste auf die Achsen aufpassen, also die Fahrwerk aufpassen.
Auch tatsächlich eins der schönsten Autos, ja, ne? Also ja. So ein ganz schlichtes,
wobei natürlich auch an die Sicherheit bitte nicht vergessen, weil da war keine Sicherheit.
Das waren wirklich dünnste Röhrchen, ne?
Ich habe das einmal irgendwo gesehen. Deine Füße waren also quasi deine Füße, die über der Vorderachse hingen, das war die Knautschzone. Ja. Mhm.
Der hat ja wirklich viele Sachen extrem vorangetrieben. Der Allradantrieb bei Audi, bei VW.
Wo ja, ganz extreme Sachen, der 909, das Bergauto, was es nur dreimal gab. Beryllium-Bremsscheiben. Hochgiftig, aber das gab es nicht. Jedenfalls, der Fahrer durfte da nicht einatmen.
Wenn er beim Bremsen.
Ja, keine Benzinpumpe, weil es dann Tank für die Bergrennen gab aus Titan, der unter Druck gesetzt worden ist. Und das war dann der Benzin, Puck für die Einspritzpumpe.
Um die Autos leicht zu machen?
Um die Autos leicht zu machen.
Der Pirch war damals, wie war der so im Umgang? Der war damals technischer
Direktor. Vorstand, Entwicklung.
Ja. Entwicklung, genau. Wie war der so als Chef für euch? Also du hast ja schon unter dem gearbeitet.
Ich hatte wenig mit ihm zu tun in dem Sinne. Ich kriegte dann nur zu tun, weil ich damals auch die ganzen Homologationen der Autos gemacht habe bei der FIA, kriegte ich zu tun bei dem 914 zum Beispiel, 914.6, die Homologation, und er hat wenig mit dir geredet. Aber da gibt es eine nette Story. Als ich 1972, glaube ich, war es, aus Afrika zurückkam, hatten wir ein Problem in Afrika mit dem 911er, den Zasada fuhr, dass der Aussetzer hatte. Mhm. Während des Rennens oder während der Rallye. Und wir sind da unten nicht draufgekommen, was es ist, weil da war plötzlich Motor weg und dann ging er wieder und dann kam er wieder. Um das rauszukriegen, bin ich dann auf die Teststrecke, der Panzerteststrecke in Weissach gegangen mit dem Auto und habe versucht, dann das nachzuvollziehen. Da kriegte ich dann eine ganz böse Hausmitteilung vom Herbert Linge, der ja zuständig war für Weissach als Werksleiter, an den Rico Steinemann damals. Wie kommt es dazu, dass der Jürgen Barth ohne Helm mit einem 911er auf der Panzerstrecke da rumturnt? Drei Wochen später kriegte ich einen Anruf von Pirch. Er würde auch gerne mal das Auto fahren. Und von dem Augenblick an war es so, dass sein Sonntag, so der Wochenendvergnügen, mit dem Rallye-Auto auf der Panzerstrecke rumzutoben.
Aber man würde Professor Pirch natürlich nicht gerecht werden, wenn man sein Wirken auf Porsche beschränkte. Nachdem es aufgrund eines Familienbeschlusses und wegen seines falschen Nachnamens trotz seines Talents abzusehen war, dass er niemals Gesamtchef von Porsche werden würde, machte er sich 1972 kurzerhand selbstständig und hat mit seinem Konstruktionsbüro sogar einen 5-Zylinder-Dieselmotor für die Stuttgarter Konkurrenz Mercedes-Benz entwickelt. Noch im selben Jahr wechselt er zu Audi, wo er ab 1975 Vorstandsmitglied für Technik und ab 1985 dann Vorstandsvorsitzender wurde. Wir erinnern uns zurück, damals war der Ingolstädter Autobauer die biedere Hutträgermarke ohne herausragende Eigenschaften, was sich nach Pirchs Einstieg schnell ändern sollte. Motorenpapst Professor Friedrich Indra erinnert sich noch gut daran, den Pirch damals vom BMW-Veredler Alpina vom Allgäu nach Ingolstadt abgeworben hat.
Pirch hat mich noch persönlich eingestellt und durch die Prüfstände geführt. Das war schrecklich, Audi war pleite. Die Autos waren... Nein, es waren so leere Autos, nicht dieser Audi 100. Naja gut, und dann haben wir wieder mal so Besprechungen gehabt mit Pirch. Und dann sagte der Pirch, so, und jetzt machen wir Audi zur Premium-Marke. Wir standen da alle rum und haben uns nur dumm angeschaut, was will er eigentlich? Na, dann gab es den Audi 100 mit dieser aerodynamischen Form. Als Sauger, der lief schon 200. Mhm. Und wir fuhren oft von Ingolstadt nach Neckarsulm, weil da war seine Dépendance. Und der Pirch fuhr immer wie ein Beknackter. Ich saß daneben und sagte, Herr Pirch, warum fahren Sie denn so schnell? Sagt er, naja, wissen Sie, jeden BMW oder jeden Mercedes, den wir jetzt überholen auf der Autobahn, das ist ein zukünftiger Audi-Karl. Na, das muss man sich vorstellen. Das ist eine unglaubliche Vision und die ist wahr geworden.
Ja, das stimmt.
Wenn man heute auf der Autobahn fährt, wer sind die Schnellsten? Alle die Autos. Mhm. Und diese Vision hatte der Mann vor vielen, vielen Jahren. Mhm. Und dazu braucht er auch einen, der sich bei Turbos auskennt. Und deswegen haben wir dann den Audi 200 gemacht, Turbo. Das war so, ja, im Rahmen der Möglichkeiten, war das halt so ein mittelmäßiger Turbomotor. Der erste wirklich gute war der für einen kurzen Quattro. Mhm. Das war noch ein 5-Zylinder. Aber mit super Aufladetechnik, und der hatte 300 PS, glaube ich, also 2,1 Liter Hubraum. Und das war der erste wirklich gute Turbomotor. Bei Audi wird heute noch gelobt, und es gibt so Oldtimer vom kurzen Quattro, was ein schreckliches Auto war, ne? Weil viel zu kopflastig. Aber mit Turbo ging es halbwegs. Ne? Und dann kam noch
Allradtechnik dazu.
Allrad dazu, und der Treser war ja damals auch der Motorsport. Leiter, und der hatte die Idee dann mit Allrad und Rallye, und das ist ja hervorragend ausgegangen, diese Rechnung, und Audi war plötzlich durch Quattro in aller Munde. Mhm. Und so hat der Wandel so ganz langsam angefangen zur Premium-Marke, wobei diese guten Ideen fast alle nicht von Pirch kamen, sondern die hatten andere. Mhm. Aber das muss ja der Vorstand auch gar nicht haben. Der Vorstand muss nur entscheiden, was gemacht wird. Und da hat er ein unglaublich glückliches Händchen, indem er einfach gesagt hat, das ist was. Und dann hat er ja noch die Dinger verkauft, das war schrecklich. Mit Vierradantrieb kostet so viel wie 4 Winterreifen. Oder Vierradantrieb bremst besser. Also zwei, was alles falsch war.
Ja.
Ne? Aber er hat halt einen TÜV-Beamten gefunden, der gesagt hat, naja, wenn man die Kraft auf 4 Räder verteilt, dann müsste er eigentlich auch weniger brauchen. Was ein Schmarrn ist, weil natürlich diese vielen Antriebswellen oder Kardanwellen und was man alles hat, alles Energie vernichtet. Und deswegen kann ein Vierradler nicht weniger brauchen. Aber so wurde es verkauft. In St. Moritz musste man damals unter diesen Aspekten mit den Journalisten fahren, fliegt nie raus, bremst viel besser. Und dann sind wir durch Journalisten gefahren, wir als arme Ingenieure hinten drin, wie die Beknackten durch die verschneiten Wälder. Es war schrecklich.
Dass man aber auch schnell kaltgestellt werden konnte, wenn man Piech zu mächtig oder bekannt wurde, das hat Professor Indra ebenso erfahren müssen.
Es war eine ganz lustige Geschichte, die ich nachträglich erfahren habe. Es gab eine Präsentation, so, das waren glaube ich 5 oder 6 Jahre bei Audi. Und dann war eine einfache Präsentation, es war glaube ich das Audi Coupé. Und das war in Ingolstadt, also nicht Monte Carlo und nicht so ganz toll. Und dann hat der damalige Chef von Pier, das war der Habel, der hat dem Pier gesagt, jetzt lassen wir mal den Indra sowas machen. Naja, und dann habe ich da 2 Wochen lang für die Weltpresse das Auto vorgestellt und habe das natürlich viel besser gemacht als der Piech, was wirklich keine Kunst ist. Ne? Piech kann nicht sehr gut reden, das stimmt, weiß jeder.
Also meistens.
Deswegen kann man sagen. Und der zeitgleich war von VW, wurde der Dieselmotor vorgestellt in München. Und das hat mein Freund Hofbauer gemacht, aber der war dann plötzlich krank. Und dann haben die VW-Leute angehört, der Indra soll jetzt auch noch das da unten machen. Na gut, auf alle Fälle lief das hervorragend und dann ging der Herr Habel zum Piech und hat gesagt, naja, Herr Piech, der Indra hat das ja so gut gemacht, alle, ich habe so positive von den Journalisten, jetzt lassen wir jetzt immer den Indra machen. Ne? Und damit war klar, dass ich nicht mehr lang bei Audi bin. Und war 9 Monate freigestellt, tolle Zeit mit Gehalt und Dienstauto. Meine Vorlesung habe ich in dieser Zeit gemacht.
Ach, und um diese 9 Monate mit Dienstwagen und bei vollem Audi-Gehalt beneide ich ihn direkt so ein bisschen. Wie Piechs Umgang mit seinen Managern und Zulieferern war, weiß auch Dr. Rüdiger Etzel zu berichten. Der ist Fachbuchautor, ihr hört ihn demnächst hier auch in der alten Schule, und er war lange Jahre stellvertretender Chefredakteur bei der Gute Fahrt. Und damit war er ein intimer Kenner von Audi und VW, und ihr kennt ihn alle von der von ihm erfundenen Schrauberbibel der Buchreihe So wird's gemacht.
Und Ferdinand hat eben dieses, der hat ja, als der den Laden übernommen hat in Wolfsburg, dann hat er diese ganzen Entscheidungsträger, die mussten antreten in den Saal, Vortrag zum Thema. Dann hat Ferdinand gesagt, das ist falsch, das haben wir nicht, wir haben noch 5 Minuten Zeit, und dann hat er sie rasiert. Tak, tak, tak,
tak. Ein tolles Thema eigentlich, ne? Zum Arbeiten. Aber das wundert einen dann auch nicht, dass da keiner widersprechen mag und die Leute lieber sagen, wir faken an der Software ein bisschen rum, anstatt
das ist
was
das
Tolles Stande. Zu konstruieren.
Es war keiner da. Wir können das. Mhm. Ja, mhm. Sehen Sie, Dr. Piech, ne, du bist der Größte. Und das war, es war die Kultur, stimmt da einfach nicht. Es hat keiner von denen gesagt, halt, wenn das in Amerika auffällt, dann sind wir pleite. Keiner. Nicht? Und das werfe ich denen vor, dass nicht einer so viel Rückgrat gehabt hat, zumindest gesagt hat, nehmen Sie es schriftlich zur Kenntnis. So, einer hat es ja was, den haben dann niedergebügelt. Nicht? Nee, und Ferdinand hat auch Karmann kaputt gemacht.
Wie das?
Es gibt ja den Boxster, ne, von Porsche. Ja. Und das Vormodell, so wie der in etwa aussieht, den hat Karmann gemacht und hat den auch vorgestellt. Die wollten sich immer so, Karmann hat immer mal wieder so Modelle vorgestellt, um zu zeigen, wir sind eben nicht nur, wir können auch Auto.
Ja,
ja, ja. So, dann haben sie den Boxer gebaut und dann hat Karmann gesagt, Moment mal, das ist doch unser Design. So geht das ja nicht. Und da hat der Geschäftsführer, der Vollidiot von Karmann, hat ihn vor den Kali gezerrt und hat gewonnen. Weiß keiner, ist es nicht, aber es ist so. Hat gewonnen. Und dann wurde Karmann 100 oder so und so viele Jahre. Und dann, Ferdinand musste auch auftreten und so. Und dann haben die unter anderem mit dem Nachfolger Karmann Cabrio, da gab es 5 Entwicklungen von Karmann und es wurde nie entschieden. Und dann hat Ferdinand gesagt, ja, und den nächsten Cabrio bauen wir natürlich auch bei Porsche, wenn er auf Golfbasis kommt. Und da hat er in Portugal dieses mit dem Klappdach gemacht, das Modell.
Ach so, den EOS.
Ja.
Ja.
Und dann hat er die Aufträge von Karmann rausgezogen und damit waren sie pleite. So schnell geht das. Von den 25.000 hat er zum Schluss, glaube ich, 3.000 übernommen.
Bei Audi ging es unter Piëch erfolgreich weiter und stetig bergauf. Und beim Thema Allrad, Turbo und Rallye darf natürlich das Traumgespann Walter Röhrl, Christian Geisdörfer nicht fehlen. Ich habe Christian Geisdörfer, den damaligen Co-Piloten von Walter Röhrl, am Rande einer Automesse gesprochen. Und auch er hatte während seiner Jahre bei Audi viel Kontakt zu Ferdinand Piëch und war so eine Art direktes Sprachrohr aus dem Rallye-Cockpit in die Vorstandsetage. Übrigens, Roland Kumpert, von dem Christian Geisdörfer am Anfang spricht, war damals der Audi-Rennleiter.
Wir sind Schweden nicht gefahren, weil für uns war dann der nächste Einsatz Portugal. Und da bin ich dann mit dem Kumpert zusammengerückt und habe ihm also gesagt, mir ist jetzt schon klar, warum Audi nichts gewinnt, ja, weil er überhaupt keine Ahnung hat. Ja. Und der Kumpert hat mich dann da beim Piëch auch wieder angeschwärzt. Dann musste ich beim Piëch antreten, hat er gesagt, na, kannst du mal deine Papiere holen, weil das ist jetzt erledigt. Ja. Und er wusste auch, dass ich also das da initiiert hatte, dass der Arno da gewinnt. Und Piëch hat ja so eine ganz eigenartige Art, mit Menschen zu sprechen und umzugehen. Er spricht eigentlich sehr, sehr wenig. Ja. Also das ist keine Konversation, so wie man sich das im Regelfall vorstellt. Es sind so 3 Wortsätze, die dann da kommen. Und dann habe ich ihm das so erklärt und dann hat er sehr aufmerksam zugehört. Hat eine oder 2 Fragen dazwischen drin gestellt. Und dann bin ich so gesessen und habe gewartet, was er jetzt sagt. Es hat also dann eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis er dann endlich einmal so aufgeschaut hat und dann gesagt hat, Herr Geisdörfer, ja, der Herr Gumpert ist Ihr Chef, den können Sie nicht so in die Ecke stellen. Da habe ich ihn so angeschaut und habe gesagt, ja, wenn er keine Ahnung hat, was soll ich denn da machen?
Muss man das doch.
Ja, und dann hat er das verstanden gehabt. Dann habe ich natürlich auch was gesagt, was dann natürlich 4 Wochen später noch eine große Auswirkung hatte. Ich habe gesagt, Sie dürfen nicht alles glauben, was man Ihnen erzählt. Sag ich, vor Ort schaut das alles ein bisschen anders aus. Wie meinen Sie das? Ich sage, ja, kommen Sie mal, schauen Sie es einmal an. Kein Kommentar. 4 Wochen drauf war er beim Test in Korsika.
Überraschend.
Ganz überraschend.
Okay.
Also wenn er das Gefühl gekriegt hat, dann dass ein Belügen, dann hat er schon auch seine eigenen Wege gefunden, dass die das nicht wussten und dann ist er einfach aufgetaucht. Ja.
Dann hat er unangenehme Fragen gestellt.
Ja, ich habe dann ab dem Zeitpunkt mit ihm ein super Verhältnis gehabt. Ich habe dann auch den Verkauf von dem Sportquattro gemacht und musste ich auch regelmäßig zu ihm, weil die Kunden was anderes wollten, wie er sich vorgestellt hat und so. Also ich musste das dann bei ihm immer argumentieren. Ja. Man muss sich vorstellen, der Sportquattro damals, ein Serienauto, hat 204.000 Mark gekostet.
Doppelte vom Porsche Turbo, ne?
Doppelte vom Porsche Turbo. Eine voll ausgestattete S-Klasse hat keine 100.000 gekostet. Ja. Und das Auto musste dann unter die Leute gebracht werden. Ja. Und ich habe also diese ganzen Super-VIPs besucht, bin mit denen gefahren, habe denen gezeigt, was man mit dem Auto machen kann, was man tunlichst nicht machen sollte.
Okay.
Und, und dann kam ich natürlich, die wollten Ganzlederausstattung, andere Farben,
es gab die Grün,
Klimaanlage, weiß, gab 4 Farben.
Schwarz, Rot.
Grün, Weiß, Schwarz waren hat nur der Piëch.
Ja,
nur der Piëch. Und das Auto gab es in Rot, in Blau, in Grün und in Weiß.
Ja.
Und ich habe von Karajan über König von Spanien, Niarchos, bin mit
den
allen gefahren.
Überall hingefahren.
Ja,
ja. Franz Beckenbauer, der große Kaiser, da auch.
In Franz bin ich gefahren. Und kam dann natürlich und gesagt, die nehmen, aber wir wollen Klimaanlage, elektrische Fensterheber, hatte das auch
nicht. Das war alles so auf
ausgelegt. Keine Volllederausstattung und.
Okay.
Dann haben wir immer so mitleidig angeschaut und gesagt, ja Geister, ich habe Ihnen schon mal erklärt, das ist ein sportliches Auto, da braucht man so einen Firlefanz nicht.
Von Audi ging es am 1. Januar 1993 dann weiter und Ferdinand Piëch wurde Vorstandsvorsitzender von VW. Und dann hat er den Laden erst einmal richtig auf links gedreht. Wir erinnern uns an den fantastischen Golf 4, der ihm auch den Spitznamen Fugenferdi einbrachte, weil er so penibel auf enge Spaltmaße geachtet hat. Der Lupo kam als erstes echtes 3-Liter-Auto der Welt und außen herum arbeitete Piëch munter weiter an seinem Mehrmarken-Imperium, zu dem irgendwann auch Lamborghini, Bentley, Bugatti und einige Firmen und Automarken mehr gehören sollten. VW stieß mit dem Phaeton in die Luxusklasse vor und ab 2002 wechselte er dann in den Aufsichtsrat der VW AG, dessen Vorsitz er übernahm, bis er 2015 dann wegen des bekannten Abgasskandals ging oder gehen musste, je nach Sichtweise. Wer bis zum Schluss immer mal wieder Kontakt zu Ferdinand Piëch hatte, als Journalist, wenn er über ihn geschrieben hat, als Rennfahrer und Sponsor am Rande der Rennstrecke oder als Buchautor, ist Eckart Schimpf. Ihr kennt ihn auch schon aus Folge 4 dieser Interviewreihe und Eckart Schimpf hat ganz persönliche Erinnerungen an Ferdinand Piëch.
Also erstmal möchte ich zurückweisen, befreundet.
Man kann,
nein, es ist sicherlich schwierig, mit Ferdinand Piëch befreundet zu sein. Ich habe ihn mal gefragt, ich sage, Herr Piëch, wie sollen wir denn unser Verhältnis, meins zu Ihnen, Sie zu mir, wie sollen wir das definieren? Und dann hat er so ein bisschen hochgeguckt und hat er gesagt, uns verbindet eine gegenseitige Wohlgesonnenheit. So, sagen wir mal so, das ist die Basis. Ja.
Okay, ja.
Ich habe viele, viele, wirklich unendlich viele wunderbare Begegnungen mit ihm gehabt und viele, viele Gespräche. Und ich muss auch sagen, es ist wahrscheinlich so bei mir von hohem Respekt getragen. Und ich möchte diese Zeit nicht missen. Er hat auch das, was ich mit Piëch erlebt habe, hat mich ungeheuer bereichert. Ich halte Ferdinand Piëch für einen der bedeutendsten Automobilmanager des 20. Jahrhunderts. Und von den 8 Enkeln, die Ferdinand Porsche hatte, nämlich 4 Piëchs, 4 Porsches, ist er aus meiner Sicht der mit Abstand talentierteste. Mhm. Und bei ihm mischt sich eben diese Besonderheit, dass er einmal ein grandioser Manager ist, das ist er ohne Zweifel, ein Mann, der VW hochgemacht hat, der bei Audi schon tolle Leistungen gemacht hat. Er ist also ein toller Manager und ein anerkannter Manager. Und er ist außerdem ein vielleicht auch grandioser Konstrukteur. Wenn man ihn fragt, was er für ein Beruf ist, dann sagt er ja auch, ich bin Konstrukteur. Mhm. Aber, das hat er auch immer betont, seine Kreativität beschränkt sich nicht auf das Durchdenken eigener Entwicklungen, sondern er war in seinem Berufsleben, genau wie sein Großvater Ferdinand Porsche, einer, der es verstand, Spezialisten um sich zu scharren. Mhm. Und er verstand es, dass diese Leute auch brennen für ihre Aufgabe. Und er konnte sich dann die besten Ideen rauspicken und sich für die entscheiden. Das war bei Ferdinand Porsche so. Der hatte mit Rabe und wie, zum Beispiel Konstrukteur Rabe und diesen Mitarbeitern, die er hatte, Mickel und wie die alle hießen, Commenda, um 3 der bedeutendsten zu nennen, hatte der super, super Leute, Techniker, jeder auf seinem Gebiet. Das hat Ferdinand Piëch bei VW, hatte ja auch Winterkorn, das sind anerkannte Leute, ja, die Top-Leute um sich zu scharen und aus deren Ideen dann zu entscheiden und diese Entscheidung auch durchzufeuern. Das war seine Begabung. Und er ist eben einer, der auch ungewöhnliche Wege ging und Risiken einging. Er sagte ja bei der Entwicklung des Porsche 917, das war das größte Risiko meines Lebens. Ja. Mhm. Ein Auto zu bauen, was keinerlei Testfahrten gemacht hat, was nur auf dem Papier bestand zunächst und dann sofort gebaut wurde. 25 Mal. Ja? Ohne Tests. Es musste funktionieren. Und auch da hatte er eben in Hans Metzger einen ganz hervorragenden Mann. Ohne den wäre das diese Grundidee, die er hatte, sagen wir mal die Grundidee, zwei 911 Motoren zusammenzukoppeln und daraus einen Zwölfzylinder zu machen. Man muss erstmal so einen Mann haben, der das macht. Und in den dürren Worten, in denen er ja gern spricht, sagte er, ich habe den Herrn Metzger gefragt, gucken Sie sich doch, haben Sie sich mal die Pläne vom Cisitalia angeguckt, von dem Zwölfzylindermotor. Das sollten Sie mal tun und dann sagen Sie mir doch mal, ob Sie sich die Aufgabe zutrauen oder nicht. Und da hat der Herr Metzger ja gesagt und so fing es an. Ja. Also diesen Motor zu bauen, was ist ein Wunderding gewesen. Und er funktionierte das auch noch. Dass der 917 erst nach 4 Monaten seinen ersten Sieg rausfuhr, hatte ja diese besondere Bedeutung, dass sie die Aerodynamik nicht richtig eingeschätzt hat. Damals hatte man noch nicht die Computer, mit denen man das hätte durchspielen können. Und erst als man nach den Tests auf dem Österreichring entdeckte, dass er zu wenig Abtrieb hatte hinten und dann an den Flügeln rumspielte. Da wurde der 17er Siegerauto für die Jahre 70 und 71 und dann noch weiter bei der Can-Am-Serie in den USA. Es war eben das Auto. Aber das war auch das Auto, was den Familienzwist bei Porsche auslöste. Denn den Porsche-Familienmitgliedern war das natürlich zu teuer und sie beschwerten sich immer beim Firmenchef Ferry Porsche, was du dem Ferdel da alles durchgehen lässt, ja. Und ja, diese angespannte finanzielle Situation war dann ausschlaggebend dafür, dass es also zu mehreren Familientreffen kam. Und das Ergebnis war, es sollte keiner aus der Familie mehr die Firma führen. Eigentlich hatte sich ja damals herausgestellt, dass dieser Macher, dieser Piëch, dieser Konstrukteur und gute Manager und der wirklich Durchsetzungsvermögen hatte, das wäre der richtige Porsche-Chef gewesen. Aber das wollten die anderen natürlich auch nicht. Ne? Und insofern war das der Bruch, der ausschlaggebende Punkt war der 17er und das viele Geld, das er angeblich verschlungen hat. Andererseits war es ja so, dass dieser Porsche 917 die Bedeutung Porsches als weltweit anerkannter Sportwagenhersteller zementiert hat.
Ja.
Das ist ganz keine Frage. Vorher war Porsche eine Firma, die nur auf Klassensiege fuhr, sage ich mal überspitzt. Ja. Und nun wurden sie eine Firma, die Gesamtsiege fuhr. Und zwar gegen Ferrari, gegen Ford, gegen General Motors, wenn Sie so wollen. Denn da waren ja auch diese Corvette und diese, sagen wir mal, Chaparral mit GM-Motoren. Mhm. Das war ja praktisch, das war ein GM. Er kämpfte gegen den größten Konzern, die größten Konzerne der Welt und gegen Ferrari und gegen Alfa Romeo und was da sonst alles noch rumschwirrte.
Als kleiner Stuttgarter.
Ja, der kleine Stuttgarter. Ne? Das war natürlich schon für das Image der Firma unwiederbringlich und gut. Ja, und das ist ja bis heute unbestritten, dass er der Mann war, der das durchgesetzt hat. Ja. Natürlich hat keiner diese Wahnsinnskonstruktion begriffen, ja, von den Porsche-Mitgliedern. Die dachten, na, der baut da noch ein paar Autos und so, wie das wirklich war. Das. Ja, aber das, so ist er, ja, immer Risiko gehen.
Haben Sie diese Besessenheit, also wirklich diese Detailbesessenheit, Sie beschreiben in Ihrem Buch so anschaulich, wie er an einem Wagen steht, und ich glaube, es ist der Porsche 908, wo irgendwas konstruiert werden soll, und dann kommt er rein, dann wird ihm der Wagen vorgeführt und dann guckt er sich den an und sagt, nee, der ist zu schwer.
Naja, das war der 909. Und da gibt es ja heute noch viele. Linge gehört auch dazu, Herbert Linge, wirklich so ein Urgestein von Porsche. Ist mir immer unvorstellbar. Der hat ja als Lehrling da schon angefangen, unter Ferdinand Porsche noch. Ja, also ganz toll. Und Ferdinand Piëch ließ sich also den 909 vorführen. Das war ein Bergrennwagen. Der wog nur noch 385 Kilo mit 8-Zylinder-Motor. Also das war eine Wahnsinnsrakete. Ja. War gar nicht auf der Straße zu halten. Also da hätte man erst noch Finish verwenden müssen, um das Auto richtig sichtfähig zu machen. Und das war eben seine fixe Idee zu sagen, du baust ein Auto so leicht und so konkurrenzfähig wie kein anderes. Leichtbau, das war ja damals schon so seine Maxime. Ja. Und das war ja auch richtig. Und er ging also mit Magneten um das Auto rum und wollte sehen, ob sie ihn nicht irgendwo beschummelt haben und noch irgendwo eine Stahlschraube eingesetzt haben oder irgendein Eisenteil ist. Ja. Aber war dann nicht der Fall. Naja, das ist schon eine tolle Type. Und ich bin also dankbar, dass ich in ihm immer mal einen Gesprächspartner hatte.
Und das war es auch schon fast mit dieser eingeschobenen Folge Alte Schule Spezial zum Tode von Ferdinand Pirch. Am Donnerstag gibt's wieder eine normale Ausgabe und ich bin mir sicher, dass der Name Pirch noch in vielen, vielen Folgen Alte Schule eine große Rolle spielen wird und wir auch künftig noch zahlreiche Storys über ihn hören werden. Danke für euer Interesse. Das letzte Wort hat nochmal Kurt Ahrens, dessen frommen Wunsch Ferdinand Pirch am letzten Sonntag leider nicht mehr befolgen konnte.
Der Pirch ist ja bekannt mit der Sprache sehr zurückhaltend. Oder ich mal sage, Herr Pirch, bleiben Sie gesund, Herr Ahrens. Ich werde mich bemühen.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.